Rainer, lies mal vor. Kapitel 17. Das Brevier. Als Dantes am anderen Morgen in das Zimmer seines Leidensgefährten zurückkehrte, fand er Faria mit ruhigem Antlitz unter dem Strahle sitzend, der durch das enge Fenster seiner Zelle glitt. Er hielt in seiner linken Hand ein Stück Papier und zeigte es, ohne etwas zu sagen, seinem jungen Freund. »Was ist das?« fragte dieser. »Schauen Sie es sich recht an«, erwiderte der Abbé lächelnd. »Ich sehe nichts als ein halbverbranntes Papier, auf dem gotische Zeichen mit einer seltsamen Tinte gezeichnet sind.« »Dieses Papier, mein Freund, ist mein Schatz, von dem von heute an die Hälfte Ihnen gehört.« Kalter Schweiß lief über Dantes' Stirn. Bis auf diesen Tag hatte er es vermieden, mit Faria über diesen Schatz zu sprechen, von dem sich die Ansicht vom Wahnsinn des armen Abbés herleitete. Voll Zartgefühl wie er war, zog es Edmond immer vor, diese schmerzlich tönende Seite nicht zu berühren. Faria schwieg ebenfalls, und Dantes hielt das Stillschweigen des Greises für eine Rückkehr zur Vernunft. Heute aber schienen die Worte, die Faria nach einer so peinvollen Krise entschlüpften, einen schweren Rückfall geistiger Bewölkung anzukündigen. »Ihr Schatz?« stammelte Dantes. Faria lächelte. »Ja, Sie sind in jeder Hinsicht ein edles Herz, Edmond, und ich erkenne aus Ihrer Blässe und Ihrem Schauer, was in diesem Augenblick in Ihnen vorgeht. Nein, seien Sie beruhigt, ich bin kein Narr. Dieser Schatz besteht, Dantes, und wenn es mir nicht gegeben gewesen ist, ihn zu besitzen, so werden Sie ihn wenigstens besitzen. Niemand wollte mich hören, niemand wollte mir glauben, weil man mich für verrückt hielt, aber Sie, da Sie wissen, dass ich es nicht bin, Sie werden mir bald glauben.« »Ach, er leidet also an einem Rückfall. Dieses Unglück fehlte mir noch«, murmelte Edmond, nahm das Papier, von dem die Hälfte, die offenbar durch irgendeinen Zufall zerstört worden war, fehlte, und las die darauf stehenden Worte. »Nun«, sagte Faria, als er zu Ende war, »ich sehe da nur verstümmelte Zeilen, Worte ohne Zusammenhang«, erwiderte Dantes. »Die Schriftzeichen sind unterbrochen und bleiben unverständlich.« »Für Sie, mein Freund, der Sie es zum ersten Mal lesen, aber nicht für mich, der ich viele Nächte hindurch darüber gebrütet, der ich jeden Satz wieder ausgebaut, jeden Gedanken vervollständigt habe.« »Und Sie glauben, den Sinn wiedergefunden zu haben?« »Ich bin mir dessen gewiss.« »Sie sollen selbst urteilen. Vernehmen Sie aber zuerst die Geschichte dieses Papiers.«
»Still«, rief Dantes, »tritte! Man naht! Ich gehe!«
Glücklich, der Geschichte und der Erläuterung zu entgehen, die ihm, wie er meinte, unfehlbar das Unglück seines Freundes bestätigen würden, schlüpfte Dantes in den engen Gang, während Faria sich mit aller Macht aufraffend mit einem Fuß die Palette zurückstieß, die er mit einer Matte bedeckte. Es war der Gouverneur, dem der Kerkermeister über Farias Unfall berichtet hatte und der sich selbst von dem Zustand des Gefangenen überzeugen wollte. Faria empfing ihn sitzend, vermied jede verräterische Gebärde und so gelang es ihm, vor dem Gouverneur die Lähmung zu verbergen, die bereits die Hälfte seines Körpers ergriffen hatte. Er befürchtete hauptsächlich, der Gouverneur könnte ihn aus Mitleid in ein gesünderes Gefängnis bringen lassen und dadurch von seinem jungen Gefährten trennen. Seine Furcht war jedoch unbegründet, und der Gouverneur entfernte sich, überzeugt, sein armer Narr, für den er im Grunde seines Herzens eine gewisse Teilnahme hegte, sei nur von einer leichten Unpässlichkeit heimgesucht. Mittlerweile suchte Edmond, auf seinem Bett sitzend und den Kopf in seinen Händen, seine Gedanken zu sammeln. Alles schien an Faria, seitdem er ihn kannte, so vernünftig, so groß und so logisch, dass er gar nicht fassen konnte, wie diese sonst allgemeine Klarheit der Erkenntnis in dem einen Punkt, nämlich in dem Wahren eines Schatzes, völlig versagte. Dantes blieb den ganzen Tag in seinem Kerker, ohne dass er zu seinem Freunde zurückzukehren wagte. Er wollte so den Augenblick verschieben, wo er die für ihn entsetzliche Gewissheit erlangen sollte, dass der AB ein Narr sei. Doch gegen Abend, nach der Stunde des gewöhnlichen Besuches, versuchte es Faria, als er den jungen Mann nicht zurückkehren sah, seinerseits den Raum zurückzulegen, der ihn von demselben trennte. Edmond schauderte, als er hörte, welche schmerzlichen Anstrengungen der Greis machte, um sich fortzuschleppen. Sein Bein war lahm, und er konnte sich nicht mehr mit seinem Arm helfen. Edmond musste ihn heraufziehen, denn er hätte sonst nie aus der schmalen Öffnung, die in Dantes' Kerker führte, herauskommen können.
»Ich verfolge Sie mit unbarmherziger Ausdauer«, sagte Faria mit einem von Wohlwollen strahlenden Lächeln. »Sie glaubten meiner Freigebigkeit entgehen zu können, aber dem wird nicht so sein. Hören Sie also.«
Edmond sah, dass er nicht ausweichen konnte. Er ließ den Greis auf seinem Bett sitzen und setzte sich zu ihm auf seinen Schemel.
»Sie wissen«, sagte der Abbé, »dass ich der Sekretär, der Vertraute, der Freund des Grafen Spada, des letzten der Fürsten dieses Namens war. Ich verdanke diesem guten Herrn das Glück, das ich in diesem Leben genossen habe. Er war nicht reich, obgleich der Reichtum seiner Familie sprichwörtlich war, und ich oft sagen hörte, reich wie ein Spada. Aber er lebte und starb im Rufe des Überflusses. Sein Palast wurde mir zum Paradies. Ich unterrichtete seine Neffen, die starben, und als er allein auf der Welt war, gab ich ihm dadurch, dass ich nur für ihn und ganz und gar nach seinem Willen lebte, zurück, was er seit 10 Jahren für mich getan hatte. Das Haus des Grafen hatte bald keine Geheimnisse mehr für mich. Oft sah ich den Gebieter emsig in seinen alten Büchern nachschlagen und Familienhandschriften durchwühlen. Als ich ihm eines Tages wegen der unnützen Nachtwachen Vorwürfe machte, schaute er mich bitter lächelnd an und schlug ein Buch auf, das die Geschichte der Stadt Rom enthielt. Hier, im 20. Kapitel, das vom Leben des Papstes Alexander des VI. Handelte, standen folgende Zeilen, die ich nie habe vergessen können. Die großen Kriege der Romagna waren beendigt. Cäsar Borgia brauchte nach der Beendigung seiner Eroberungskriege Geld, um ganz Italien zu erkaufen. Sein Vater, der Papst, hatte ebenfalls Geld nötig, um mit dem König von Frankreich, Ludwig des XII., der trotz seiner letzten Unfälle immer noch mächtig war, fertig zu werden. Es handelte sich also darum, durch gute Spekulation Mittel zu gewinnen, was in dem armen, erschöpften Italien eine schwierige Sache war. Seine Heiligkeit hatte einen Gedanken. Sie beschloss, 2 Kardinäle zu ernennen. Wählte der Heilige Vater 2 vornehme, aber vor allem 2 reiche Personen Roms, so ergab sich für ihn folgender Gewinn. Zuerst hatte er die wertvollen Stellen und Ämter zu verkaufen, in deren Besitz die beiden zukünftigen Kanäle bisher waren. Sodann konnte er auf einen glänzenden Preis für den Verkauf der beiden Kardinalshüte rechnen. Der Papst und Cäsar Borgia suchten vor allem die beiden zukünftigen Kardinäle aus. Es waren Giovanni Rospigliosi, der für sich allein 4 von den höchsten Würden des Heiligen Stuhles innehatte, und Cäsar Spada, einer der edelsten und reichsten Römer. Beide fühlten den Wert einer solchen Gunst des Papstes. Sie waren ehrgeizig und es flossen 800.000 Taler in die Kasse der Spekulanten. Nachdem der Papst Rospigliosi und Spada mit Schmeicheleien überhäuft und ihnen die Insignien der Kardinalswürde übertragen hatte, lud er sie in Gemeinschaft mit Cäsar Borgia zum Mittagsmahl ein. In Bezug auf dieses Mahl bestand eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Heiligen Vater und seinem Sohn. Cäsar dachte, man könnte hierbei eines von den Mitteln gebrauchen, die er stets für seine innigsten Freunde bereithielt, nämlich einmal den berüchtigten Schlüssel,
mit dem man die Geladenen aufforderte, einen gewissen Schrank zu öffnen. Dieser Schlüssel hatte eine kleine eiserne Spitze, scheinbar infolge der Nachlässigkeit des Verfertigers. Mahnte man Gewalt an, um den Schrank zu öffnen, dessen schwieriges Schloss sonst nicht nachgab, so stach man sich mit dieser Spitze und starb am anderen Tag. Sodann stand noch der Ring mit dem Löwenkopf zur Verfügung, den Cäsar an den Finger steckte, wenn er gewisse Händedrücke gab. Der Löwe biss in die Oberhaut dieser des Druckes für würdig erachteten Hände und der Biss hatte nach 24 Stunden den Tod zur Folge. Cäsar Borgia schlug nun seinem Vater vor, die Kardinäle entweder den Schrank öffnen zu lassen oder jedem von ihnen einen herzlichen Händedruck zu geben. Aber Alexander VI. Erwiderte ihm: Es soll uns nicht auf ein Mittagsmahl ankommen, wenn es sich um die vortrefflichen Generäle Spada und Rospigliosi handelt. Eine innere Stimme sagt mir, dass wir das Geld dafür schon wieder herausschlagen werden. Überdies vergesst ihr, Cäsar, dass eine Unverdaulichkeit sogleich wirkt, während ein Stich oder ein Biss erst nach einem oder zwei Tagen ihre Folgen haben. Cäsar fügte sich diesen Gründen und die Kardinäle wurden zum Mittagessen eingeladen. Man bereitete die Tafel in einer reizenden Villa, die der Papst unfern von Rom besaß. Ganz betäubt von seiner neuen Würde machte Rospigliosi seinen Magen bereit und setzte seine beste Miene auf. Spada aber, ein kluger Mann, der einzig und allein seinen Neffen, einen jungen Kapitän, liebte, machte sein Testament. Er ließ sodann seinem Neffen sagen, er möge ihn in der Gegend der Villa erwarten. Aber es scheint, der Diener fand ihn nicht. Spada begab sich gegen 2 Uhr nach der Villa. Der Papst erwartete ihn, und das erste Gesicht, das dem neuen Kardinal in die Augen fiel, war das seines herrlich geschmückten Neffen, an den Cäsar Borgia alle möglichen Artigkeiten verschwendete. Spada erbleichte, und Cäsar, der ihm einen Blick voll Ironie zuwarf, ließ ihn merken, dass er alles vorhergesehen hatte. Man speiste. Spada konnte nur seinen Neffen fragen: »Hast du meine Botschaft erhalten?« Der Neffe verneinte und begriff vollkommen das Gewicht dieser Frage. Es war zu spät. Denn er hatte bereits ein Glas vortrefflichen, von den Mundschenken des Papstes für ihn besonders aufgestellten Wein getrunken. Spada sah in demselben Augenblick eine andere Flasche kommen, von der ihm gastfreundlich angeboten wurde. Eine Stunde nachher erklärte ein Arzt, beide seien vom Genuss giftiger Pilze gestorben. Spada starb auf der Schwelle der Villa, der Neffe verschied an seiner Haustür. Sogleich fielen Cäsar und der Papst, unter dem Vorwand, die Papiere untersuchen zu müssen, über die Erbschaft her. Aber diese Erbschaft bestand nur aus einem Stück Papier, auf das Spada geschrieben hatte: »Ich vermache meinem Neffen meine Kisten, meine Bücher, darunter mein vergoldetes Brevier mit dem Wunsch, dass er mich im Andenken behalten möge.« Die Erben suchten überall, bewunderten das Brevier, durchsuchten, ja zertrümmerten alte Schränke und Kästen, in denen sie etwas Wertvolles vermuteten, und fanden staunend, dass der reiche Spada in Wirklichkeit der ärmste aller Oheime war. Nirgends ein Schatz, außer den in der Bibliothek oder in den Laboratorien enthaltenen Schätzen der Wissenschaft. Das war alles. Cäsar und sein Vater suchten, wühlten, spähten. Man fand nichts oder nur wenig. Für 1.000 Taler Goldschmiedearbeiten und für ungefähr ebenso viel gemünztes Silber. Der Neffe hatte jedoch, als er auf der Schwelle seines Hauses zusammenbrach, Zeit gehabt, seiner Frau zuzurufen: »Suche unter den Papieren meines Oheims. Es ist ein wirkliches Testament vorhanden.« Man suchte vielleicht noch emsiger, als es die erhabenen Erben getan hatten, aber es war vergebens. Es waren noch 2 Paläste und eine Villa hinter dem Palatino vorhanden. Zu jener Zeit hatten jedoch die unbeweglichen Güter einen geringen Wert, und die beiden Paläste und die Villa verblieben der Familie als der Raubgier des Papstes und seines Sohnes unwürdig.
Monate und Jahre verliefen. Alexander VI. Starb vergiftet. Man weiß wohl, durch welchen Missgriff. Zugleich mit ihm vergiftet, wechselte Cäsar nur die Haut wie eine Schlange und nahm eine neue Hülle an, worauf das Gift Flecken, denen ähnlich, die man an einem Tigerfell sieht, zurückließ. Als er sich endlich gezwungen sah, Rom zu meiden, wurde er, ein fast vergessener Mann, in einem nächtlichen Scharmützel getötet. Nach dem Tod des Papstes und der Verbannung seines Sohnes erwartete man allgemein, die Familie würde wieder in fürstlichem Glanz erscheinen, den sie zur Zeit des Kardinals besessen hatte, aber dem war nicht so. Die Spada blieben in einem verzweifelhaften Wohlstand, ein beständiges Geheimnis ruhte auf dieser dunklen Angelegenheit und es ging das Gerücht, Cäsar, ein besserer Politiker als sein Vater, habe dem Papst das Vermögen des Kardinals gestohlen.
»Scheint Ihnen dies«, unterbrach sich Faria lächelnd, »sehr unsinnig?«
»Oh, mein Freund«, sagte Dantes, »es kommt mir im Gegenteil vor, als lese ich eine interessante Chronik. Fahren Sie fort, bitte.«
Die Familie gewöhnte sich an diesen Zustand der Dinge. Jahre vergingen. Von den Nachkommen wurden die einen Soldaten, die anderen Diplomaten, diese Geistliche, jene Bankiers, die einen bereicherten sich, die anderen richteten sich vollends zugrunde. Ich komme zum letzten der Familie, zu dem Grafen Spada, dessen Sekretär ich war. Oft hörte ich ihn über das Missverständnis seines Ranges und seines Vermögens sich beklagen und riet ihm deshalb, das Wenige, was ihm blieb, in Leibrenten anzulegen. Er folgte diesem Rat und verdoppelte dadurch seine Einkünfte. Das berühmte Brevier war in der Familie geblieben, und der Graf Spada besaß es damals, da es immer als Reliquie vom Vater auf den Sohn übergegangen war. Es war ein mit den schönsten gotischen Figuren ausgemaltes Buch und so schwer an Gold, dass es an großen Festtagen stets ein Diener vor dem Kardinal hertrug. Bei dem Anblick von Papieren aller Art, von Verträgen und Pergamenten, die man im Familienarchiv aufbewahrte und die insgesamt von dem vergifteten Kardinal herrührten, machte ich es mir, wie 20 Sekretäre vor mir, zur Aufgabe, diese gewaltigen Stöße nach dem Testament zu durchforschen. Trotz meiner emsigen und gewissenhaften Nachsuchungen fand ich durchaus nichts. Alles war vergeblich. Ich blieb erfolglos und der Graf arm. Mein Patron starb. Er hatte von seiner Leibrente seine Familienpapiere, seine aus 5000 Bänden bestehende Bibliothek und sein berühmtes Brevier ausgenommen. Er vermachte mir dies alles nebst 1000 römischen Talern, die er in barem Geld besaß, unter der Bedingung, alljährlich Messen lesen zu lassen und einen Stammbaum sowie eine Geschichte seines Hauses zu entwerfen, was ich auch gewissenhaft ausführte. Im Jahre 1807, einen Monat vor meiner Verhaftung am 25. Dezember, las ich zum 1000. Male die Familienpapiere, die ich in Ordnung brachte. Da der Palast nunmehr einem Fremden gehörte, war ich im Begriff, von Rom zu scheiden, um mich in Florenz niederzulassen, wohin ich meine Bibliothek und mein berühmtes Brevier mitnehmen wollte. Als ich, ermüdet durch das anhaltende Lesen und missgestimmt durch ein unverdauliches Mittagessen, meinen Kopf in beide Hände fallen ließ und entschlummerte. Es war 3 Uhr nachmittags. Ich erwachte, als die Uhr 6 schlug. Sobald ich den Kopf emporhob, sah ich, dass ich mich in der tiefsten Finsternis befand. Ich klingelte, damit man mir Licht bringe. Niemand kam. Nun beschloss ich, mich selbst zu bedienen, nahm mit einer Hand die Kerze, die bereitstand, und suchte mit der anderen ein Papier, das ich an dem im Herd noch glimmenden Feuer anzuzünden gedachte. Aber aus der Furcht, in der Dunkelheit ein kostbares Papier statt eines unnützen zu nehmen, zögerte ich, als mir einfiel, dass ich in dem berühmten Brevier, das auf dem Tisch neben mir lag, ein altes, vergilbtes Papier gesehen hatte, welches ohne Zweifel als Buchzeichen gebraucht und Jahrhunderte hindurch aus Ehrfurcht von den Erben an seinem Platz gelassen worden war. Ich suchte tastend nach diesem Papier, fand es, wickelte es zusammen, steckte es nach der Flamme aus und zündete es an.
Doch unter meinen Fingern sah ich, je mehr das Feuer zunahm, wie durch einen Zauber gelbliche Schriftzeichen auf dem weißen Papier hervorkamen und auf dem Blatte erscheinen. Da erfasste mich der Schrecken. Ich drückte mit beiden Händen das Papier zusammen, erstickte das Feuer und zündete so dann die Kerze unmittelbar am Herd an. Mit einer nicht zu schildernden Bewegung öffnete ich das zerknitterte Schreiben und erkannte, dass die Buchstaben, die erst in der Hitze zum Vorschein kamen, mit einer geheimnisvollen Tinte geschrieben worden waren. Etwas über ein Drittel des Papiers hatten die Flammen schon verzehrt. Es ist das Papier, das Sie heute Morgen gelesen haben, Dantes. Lesen Sie es nochmal, und ich werde Ihnen die abgebrochenen Sätze vervollständigen. Und triumphierend bot Faria das Papier Dantes, der diesmal gierig die mit einer rötlichen, rostähnlichen Tinte geschriebenen Worte las. Heute, den 25. April 1498, zum Alexander des Sechsten und befürchtend nicht zu, Lies wollte sie von mir erben und be... und Bentivoglio, welche ein Gift, meinem Universalerben, das ich verge... mit mir besucht habe, nämlich in Insel Monte Cristo alles, was ich... Diamanten, Juwelen bis... dieses Schatzes, der sich auf 2 Mill... allein bekannt ist und dass er ihn find... 20. Stein von der Bucht Öst... 2 Öffnungen sind von diesem Grott... der Schatz liegt in der Entfernt... und dieser Schatz vermache ich ihm und trete einzigen Erben. 25. April 1498, C. Und nun lesen Sie das andere Papier, sagte der Abbé und reichte Dantes ein zweites Blatt mit Bruchstücken von Zeilen. Und nun halten Sie die Bruchstücke aneinander und urteilen Sie selbst, fügte er hinzu, als er sah, dass Dantes zu der letzten Zeile gelangt war. Dantes gehorchte. Aneinander gehalten gaben die beiden Bruchstücke Folgendes. Heute, den 25. April 1498, zum Mittagessen eingeladen von seiner Heiligkeit Alexander des Sechsten und befürchtend, nicht zufrieden damit, dass sie mich meinen Hut bezahlen ließen, wollen sie von mir erben und bereiten mir das Schicksal der Kardinäle Caprara und Bentivoglio, welche an Gift starben. Erkläre ich meinem Neffen Guido Spada, meinem Universalerben, dass ich vergraben habe an einem Ort, den er kennt, weil er ihn mit mir besucht hat, nämlich in den Grotten der Insel Monte Cristo, alles, was ich an Goldstangen, gemünztem Gold, Edelsteinen, Diamanten, Juwelen besaß, dass das Vorhandensein dieses Schatzes, der sich auf 2 Millionen römische Taler beläuft, mir allein bekannt ist und dass er ihn finden wird, wenn er den 20. Stein von der Bucht östlich angefangen weggehoben hat. 2 Öffnungen sind in diesen Grotten angebracht worden. Der Schatz liegt in der entferntesten Ecke der zweiten. Und diesen Schatz vermache ich ihm und trete ich ihm in das volle Eigentum ab, als meinem einzigen Erben. 25. April 1498, Cäsar Spada.
Nun, begreifen Sie endlich? Fragte Faria.
Ja, 1000 Mal! Wer hat es wieder so hergestellt?
Ich, der mit Hilfe des übrig gebliebenen Bruchstücks den Rest erriet, indem ich die Länge der Zeilen mit denen des Papiers maß und in den verborgenen Sinn mittels des dem Auge Sichtbaren eindrang.
Und was taten Sie, als Sie diese Überzeugung erlangt zu haben glaubten?
Ich wollte abreisen und reiste auch zugleich ab, wobei ich den Anfang meiner großen Arbeit über ein einiges Königreich Italien mit mir nahm. Aber die kaiserliche Politik, die damals, im Widerspruch mit der früheren Absicht Napoleons, seitdem ihm ein Sohn geboren war, die Teilung der Provinzen wollte, hatte seit langer Zeit die Augen auf mich gerichtet. Meine eilige Abreise, deren Ursache man nicht entfernt ahnte, erregte Verdacht. Und ich wurde in dem Augenblick, wo ich mich in Piombino einschiffte, verhaftet.
»Nun, mein Freund«, fuhr Faria fort, indem er Dantes mit einem beinahe väterlichen Ausdruck anschaute, »nun wissen Sie so viel als ich. Wenn wir uns je miteinander flüchten, so gehört die Hälfte meines Schatzes Ihnen. Sterbe ich hier und Sie fliehen allein, so gehört er Ihnen ganz.«
Aber, fragte dann Tess zögernd, ist in der Welt nicht irgendjemand, der mehr rechtlichen Anspruch auf diesen Schatz hätte als wir?
Nein, nein, beruhigen Sie sich. Die Familie ist völlig ausgestorben. Der letzte Graf von Spada hat mich überdies zu seinem Erben eingesetzt. Indem er mir dieses symbolische Brevier vermachte, vermachte er mir auch, was es enthielt.
Nein, nein, seien Sie unbesorgt. Wenn wir von diesem Vermögen Besitz ergreifen, können wir es ohne Gewissensgebisse genießen.
Und Sie sagen, dieser Schatz belaufe sich auf 2 Millionen römische Taler, also ungefähr 13 Millionen Franc.
Unmöglich, rief dann Tess, erschrocken über diese ungeheure Summe.
Unmöglich, und warum? Versetzte der Greis. Die Familie der Spada war eine der ältesten und mächtigsten Familien des 15. Jahrhunderts. Überdies sind in Zeiten, denen es gänzlich an Spekulation und Gewerbefleiß gebricht, solche Anhäufungen von Gold und Juwelen nicht selten. Noch heutigen Tages gibt es römische Familien, welche fast hungers sterben und gegen 1 Million in Diamanten und Edelsteine besitzen, die sich durch Majorat vererbt haben und von ihnen nicht veräußert werden dürfen.
Edmond glaubte zu träumen. Er schwebte zwischen Zweifel und Freude.
»Ich habe die Sache nur so lange vor Ihnen geheim gehalten«, fuhr Faria fort, »einmal, um Sie zu prüfen und dann, um Sie zu überraschen. Während wir vor meinem Starrsuchtsanfall geflohen, so hätte ich Sie nach Monte Cristo geführt. Nun aber«, fügte er mit einem Seufzer hinzu, »würden Sie mich führen?«
»Wie, Dantes? Sie danken mir nicht?«
»Dieser Schatz gehört Ihnen, mein Freund«, sagte Dantes. »Er gehört Ihnen allein, und ich habe kein Recht darauf. Ich bin kein Verwandter von Ihnen.«
»Sie sind mein Sohn, Dantes«, rief der Greis. »Sie sind das Kind meiner Gefangenschaft. Mein Stand verurteilt mich zum Zölibat. Gott hat sie mir geschickt, um zugleich den Mann, der nicht Vater, und den Gefangenen, der nicht frei sein konnte, zu trösten.«
Faria streckte den Arm, der ihm noch ungelähmt geblieben war, nach Dantes aus, und dieser fiel ihm weinend um den Hals.